Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und mein Gast heute Morgen in diesem Podcast ist der Jan. Guten Morgen.
Hi, morgen.
Jan, du bist der Jan Klose von Deck 13. Jetzt weiß ich aber nicht, ob alle Hörer sofort bei diesem Namen was mit dir anfangen können oder ob denen auch überhaupt Deck 13 was sagt. Deswegen würde ich doch mal sagen, für den Anfang, stell doch dich, deine Person und das Studio, in dem du arbeitest, mal vor.
Gut, also mein Visitenkartentitel heißt Creative Director, also ich bin Mitgründer und Teilhaber von Deck 13. Wir entwickeln seit 13, 14 Jahren schon jetzt Computerspiele, Videospiele für die Konsolen, Xbox, PlayStation, für den PC. Wir haben gerade Lords of the Fallen rausgebracht Ende letzten Jahres und stellen uns jetzt gerade neuen Herausforderungen. Was ich meistens mache, ist, was ich in der Vergangenheit viel gemacht habe, ist Projektleitung. Das heißt, ein bisschen gucken, dass das ganze Projekt irgendwo im Rahmen bleibt, dass man am Anfang beim Projektabschluss guckt, dass es gut funktioniert und dass man auch dann im Projektverlauf guckt, dass das Ganze irgendwie ein bisschen seinen geordneten Gang geht, wobei geordneter Gang ist schon sehr hochtrabend für ein Spieleprojekt. Da ist ja doch meistens was irgendwie nicht ganz so läuft, wie man sich das vorher gedacht hat. Das habe ich auch bei Lords of the Fallen gemacht. Da habe ich auf unserer Seite von unserem Entwickler geguckt, dass die Produktion und auch die kreativen Ideen, deswegen Creative Director, irgendwie zusammenpassen. Man sagt manchmal auch so, dass man die Vision im Auge behält. Was soll das Spiel eigentlich mal werden? Ist das noch gegeben? Das ist so ungefähr das, was ich mache. Unter anderem viele andere Sachen auch noch.
Seit wann gibt's denn Deck 13? Muss ich jetzt mal ganz plump und doof fragen. Habe ich mich schlecht informiert?
Ja, also gegründet haben wir uns 2001 und die Gründer haben davor schon so, ich glaube, seit 1997 so zusammengearbeitet. Also relativ lang für ein Spieleentwicklerunternehmen, glaube ich.
Man kann fast so weit gehen, sagen, es ist eine kleine deutsche Erfolgsgeschichte, ne? Weil gerade im Internationalen, da hört man ja ständig von irgendwelchen Studioschließungen oder Studios werden aufgekauft und gehen in irgendwelche anderen Publisher über oder sowas. Ihr besteht aber seit 2001 auch als weiterhin selbstständiges Studio, also im Prinzip komplett eigenfinanziert, oder?
Das stimmt, genau. Und das ist gar nicht so leicht, wenn man das wirklich nur über die Einnahmen, die man aus den Spieleerlösen bekommt, schafft. Und das ist aber bei uns so. Das haben wir tatsächlich geschafft über die Jahre. Und wenn man überlegt, wie viel Wandel da in dem ganzen Markt drin ist und wie sich alles doch verändert hat, dann ja, würde ich schon sagen, es ist nicht so schlecht vielleicht.
Jetzt muss ich schon wieder meine Schande eingestehen. Für was steht denn der Name Deck 13 eigentlich überhaupt?
Tja, das ist natürlich ein großes Geheimnis.
Ja, wollen wir es jetzt hier weltexklusiv lüften in diesem Podcast?
Ja, es gibt da verschiedene Legenden. Eine, die doch sehr nah an der Wahrheit ist, ist, dass wir zu einer gewissen Zeit mal sehr nah an der am Gründungstermin noch einen Rechtsstreit hatten mit einem anderen Unternehmen, das unseren zuerst gewählten super coolen Namen gesagt hat, es hätte diesen Namen erfunden, so dass wir einen neuen Namen finden mussten und sehr wenig Zeit dazu hatten und uns dachten, wir brauchen jetzt was total Gutes, was sich gut anhört, was wir schnell finden. Wir waren damals 4 Leute, 4 Gesellschafter, denen die Firma gehört hat und saßen zusammen und es wollte nichts einfallen, haben wir ein bisschen Unreal Tournament gespielt und da gibt's ein Level, der heißt Deck 16. Und da haben wir gesagt, hey, das ist doch ein cooler Name. Dann haben wir gesagt, ja gut, aber irgendwie auch ein bisschen langweilig, so eine 16. Dann kam irgendwie auf die Idee mit der 13, da sagten wir, hey, guck mal, kannst du aussprechen auf Englisch, wenn du willst, auf Französisch, kannst du überall verstehen. Die Webseite ist noch frei, wow. Und man kann sich eine Menge schöne Geschichten drumherum überlegen. Und da haben wir gesagt, hey, Deck 13 ist es. Vielleicht, ist eine der Legenden. Ich glaube aber, sie stimmt.
Okay, und dass 13 eigentlich eine Unglückszahl ist, hat euch damals nicht gestört oder stört euch auch heute noch nicht?
Es stört uns, also ich sag mal so, wenn die 13 an unserem Unglück schuld sein sollte, dann haben wir ganz schön Pech gehabt. Natürlich passiert einem dauernd was. Wenn wir es nur auf die 13 schieben können, ist auch nicht schlecht, denn dann machen wir alles andere richtig und es liegt nur an der Unglückszahl. Okay. Das ist aber auch eine Glückszahl in einigen Ländern, also es ist nicht unbedingt immer nur eine Unglückszahl. Obwohl natürlich USA gibt es ja sogar Hochhäuser, wo es kein 13. Stockwerk gibt aus Aberglaube oder Schiffe, die kein 13. Deck haben. Das war auch so unsere Idee, haben wir gesagt. Da findet man uns dann, weil wir keine Angst haben, unerschrocken sind.
Flugzeuge, zumindest westlicher Airlines, haben, glaube ich, auch keine 13. Sitzreihe und so solche Spielereien. Aber ich weiß es auch nicht genau, aber ich meinte sogar, dass es in einigen asiatischen Kulturen sogar als Glückszahl gilt, die 13. Also da sieht man auch, dass die einen als Pech im Aberglauben sehen, ist für die anderen dann irgendwie besonders gute Zahl. Da sieht man auch, man muss eben dran glauben.
Genau, so sieht's aus.
Gut, war das der Hintergrund zu diesem Interview. Das ist ja auch jetzt so ein bisschen so der rosa Elefant im Raum. ist ein bisschen, ihr wart in letzter Zeit in den Schlagzeilen und sicherlich auch anders, als euch sicherlich lieb ist. Denn euer Publisher für Lords of the Fallen, was du schon angesprochen hast, was jetzt euer letztes großes Projekt war, das ist City Interactive aus Polen gewesen. Und die haben angekündigt, dass Lords of the Fallen 2 nicht mehr bei Deck 13 entstehen wird. Das ist so ein bisschen der Rahmen des Interviews, aber bevor wir jetzt, glaube ich, dazu kommen, also wir werden da sicherlich dann auch noch über diese Entscheidung reden und was da möglicherweise die Hintergründe sind, würde ich doch jetzt mal sagen, wir versuchen mal die Hörer so ein bisschen abzuholen, weil ich bin mir nicht so ganz sicher, ob alle so genau exakt darüber Bescheid wissen, was macht denn überhaupt ein Publisher, wie schaut denn sowas aus, wie wurdet ihr da als Studio irgendwie beauftragt, deswegen sollten wir vielleicht erstmal so ein bisschen den Definitionsrahmen abstecken. Wie gesagt, ihr seid ein selbstständiges Studio, das heißt, im Grunde kann euch doch eigentlich keiner irgendwie sagen, was ihr zu tun oder zu lassen habt. Und wie war das jetzt mit Lords of the Fallen? War das eine Auftragsarbeit, wo der Publisher, in dem Fall jetzt eben City Interactive, an euch herangetreten ist und gesagt hat, macht das mal bitte für uns? Oder ist das bei euch entstanden und ihr habt eben gesagt, so, aber wir brauchen eben einen Publisher, der uns da beim Publishing hilft und dann haben wir uns da mit City Interactive zusammengetan?
Ja, du hast schon ganz richtig gesagt, eigentlich gibt es so die Auftragsarbeiten, wo jemand sagt, pass mal auf, ich habe hier ein Projekt, keine Ahnung, eine Marke, weiß nicht, Fluch der Karibik und ich möchte, dass du ein Spiel entwickelst, hier hast du ein Konzept, hier hast du ein Drehbuch sozusagen, bau mal ein Spiel, hier hast du das Geld. Das ist so die klassische Auftragsarbeit in der Spieleentwicklung. Und dann gibt es die Eigenproduktion, wo der Entwickler kommt und sagt, hey, pass mal auf, Publisher, ich habe eine tolle Spielidee, ich habe ein super Team und ich habe das hier mal alles schon mal aufgeschrieben oder einen kleinen Trailer gebaut oder so, dass du dir das angucken kannst und willst du das mir nicht finanzieren und dann auch vermarkten? Das ist so das Zweite, was es so gibt. Und in dem Fall war das auch so, also wir haben uns mit City Interactive oder dann später CI Games genannt, auf einer Messe getroffen, wie man das oft macht, um halt zu gucken, mit welchen Partnern macht man vielleicht das nächste Spiel. Wir hatten zu der Zeit was und die Jungs haben gesagt, hier, passt mal auf, wir sind gerade auf der Suche nach einem Rollenspiel. Habt ihr vielleicht sowas? Und wenn man selber tatsächlich Lust hat, mal wieder ein Rollenspiel zu entwickeln und ein paar Pläne dafür in der Schublade hat, sagt man natürlich nicht nein. Da sagt man, hey, natürlich, ist alles da und bereit und wir können jederzeit loslegen. Und das waren so unsere ersten Gespräche und dann haben wir halt wirklich unser Konzept vorgestellt, darüber gesprochen und waren uns dann irgendwann einig, dass wir das zusammen machen wollten. Das heißt, im Grunde genommen ist das eher der klassische Weg einer Produktion, wo man sagt, okay, pass auf, Publisher, das und das brauchen wir, so und so sieht es aus, das sind unsere Ideen, das ist auch das Ganze, wie wir uns das finanziell vorstellen und der Publisher sagt dann, passt mir oder ist mir ein bisschen zu teuer, wollen wir nicht auf ein paar Sachen verzichten, uns lieber darauf konzentrieren und am Schluss ist man sich dann einig und sagt, okay, das wollt ihr machen, hier, wir unterstützen euch dabei. Und von daher würde ich sagen, es ist eher eine typische Publisher-Entwickler-Geschichte, wenn ein freier Entwickler sein Konzept vorstellt, der Publisher sagt, okay, finanziere ich euch und vermarkte ich euch und dafür dann natürlich auch den größeren Anteil der Einnahmen am Schluss bekommt, denn der das Geld vorstreckt, ist ja auch immer der dann am meisten davon hat am Schluss. Das ist ja nicht nur in der Spielebranche so. Also von daher eine Eigenproduktion und das Team, was das entwickelt hat, das war unser Team, Deck 13 in Frankfurt. Wir saßen hier teilweise mit 70 Personen, wobei das natürlich immer so ist, wie man es vielleicht auch kennt vom Fernsehen, vom Film. Es gibt natürlich viele verantwortliche Leute, die auch beim Publisher sitzen, die teilweise sehr großen Einfluss auch nehmen können auf so eine Produktion, die sagen können, hier, die Hauptfigur gefällt mir nicht, wir würden gerne, dass die so und so aussieht oder der ganze Stil, da würden wir gerne noch ein bisschen andere Richtung gehen. Also das ist durchaus so natürlich, dass da sehr viele auch kreative Leute beim Publisher sitzen und daran mitarbeiten. Also gerade auch unser kreativer Producer, der Tom McGobb, der vorher bei The Witcher gearbeitet hat, der hat sehr, sehr viel kreativen Input gegeben, hat sehr viel von den Sachen, die wir auch beim Kampfsystem gebaut haben, hat er dann Test gespielt und gesagt, wie er sich noch Timings anders vorstellen könnte oder dass vielleicht noch ein Gegnertyp fehlt in seiner Hinsicht, in seiner Ansicht nach. Und so ist natürlich immer so ein großes Projekt auch eine Gemeinschaftsarbeit. Das ist ganz klar. Aber sag mal so vom Rahmen her, ja, ein Publisher-Entwicklervertrag, wie es auch wahrscheinlich die meisten anderen so in Deutschland gerade machen oder gemacht haben in der Größenordnung.
Also das heißt, dieser Fall, wie du ihn jetzt geschildert hast, ist durchaus eher der verbreitetste und der gängigste in der Spielebranche.
Ja, ändert sich ja auch immer ein bisschen. Also eine Zeit lang war er das. Es gibt jetzt viele große Firmen, die auch nur noch Auftragsarbeiten rausgeben. Keine Ahnung, vielleicht Ubisoft, die sagen, wir haben hier eine Marke und wir haben eine genaue Vorstellung und wir wollen, dass ihr das macht. Hier haben wir ja mit Lords of the Fallen eine neue Marke geschaffen, die es vorher noch nicht gab und von daher halt auch nicht mit irgendeiner bekannten oder vorhandenen Marke halt schon gearbeitet. Aber das ist so, ich sag mal, das klassische Konzept, wie man sich als Entwickler das wahrscheinlich erstmal so vorstellt oder zumindest wir vorgestellt haben.
Wie groß, du hast es jetzt zwar schon angedeutet, ist denn auch immer so grundsätzlich der Einfluss von so einem Publisher? Also, weil ich sag mal, wir mit unserer durchaus sehr naiven Sichtweise, da ist ja schon immer so dieses, oh, die Entwickler sind die Guten und die Entwickler wollen eigentlich auch ein cooles Spiel machen, aber der Publisher, weil der die fette Kohle verdienen will, hat denen irgendwie reingeredet. Der hat die, hat die gezwungen, das Spiel früher zu veröffentlichen, als sie es eigentlich wollten, oder der hat sie gezwungen, irgendwie 35 DLCs zu machen. Also in unserer, und ich nehme jetzt mal absichtlich so die Position der normalen Spieler quasi ein, der jetzt weniger über die Branche so weiß und über die Gepflogenheiten. Für uns sind eigentlich immer die Publisher die Bösen und die Entwickler, so ist zumindest die Argumentation oder die Denkweise, die haben ja eigentlich auch ein Interesse dran, dass ihr Spiel möglichst gut wird. Also wie viel Einflussnahme findet denn da statt?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so die typische Ansicht, oder? Ich meine, der Autor eines Buches ist ja auch immer der Gute und der Verlag, der kritzelt vielleicht noch dran rum, um irgendwie mehr Geld zu machen und beim Film wahrscheinlich auch so. Ich glaube, man hat immer so das Gefühl, der sich die Sachen ausdenkt, der ist doch eigentlich hier der Held, der will auch das Tollste machen und so. Und natürlich fühlt man sich auch so als Entwickler. Publisher muss man natürlich auch verstehen, die sind halt die Leute, die das Geld reinstecken und die wollen ihr Geld auch wieder haben am Schluss. Das heißt, die haben natürlich einen gewissen anderen Blick auf die Sache, aber die meisten Publisher, die wir auch kennengelernt haben, die meisten Producer, die sind halt auch leidenschaftliche Gamer und wollen halt auch, dass das Spiel cool wird und natürlich wollen sie auch den guten Ruf haben in der Entwickler-Community und nicht sagen, es ist uns eigentlich total egal, was die Leute von uns denken, Hauptsache wir kriegen Geld, die wissen ganz genau, wie stark das davon abhängt, wie gut auch einfach ein Publisher dasteht, wie sehr man dem vertraut, wie sehr man halt auch einfach davon ausgeht, dass man was Gutes bekommt, dass auf einen gehört wird, dass der Service gut ist. Von daher versuchen die natürlich auch ein sehr, sehr positives Image zu bekommen. Von daher würde ich nicht sagen, die Publisher sind so die Bösen, die nur nach dem Geld gucken und die Entwickler sind die Guten. Der Entwickler will ja auch Geld am Schluss verdienen. Der Entwickler kriegt meistens einen Teil der Umsätze, auch wenn das Spiel fertig ist. Und je besser sich das Spiel verkauft, desto eher kriegt der Entwickler auch was. Und von daher will er natürlich auch, dass sich das Ding gut verkauft. Von daher würde ich sagen, klar, also Einfluss ist von Publisher-Seite immer relativ hoch, denn der das Geld hat, kann am Schluss auch bestimmen, was man damit macht. Denn am Schluss kann es ja immer sein, dass der Entwickler sagt, nö, eure Änderungen finden wir blöd, der Held soll keine schwarzen Haare haben, sondern blonde Haare und das ist ja unser Spiel, mit blonden Haaren sieht der viel besser aus, wir machen das jetzt einfach nicht. Naja, am Schluss kann der Publisher immer sagen, wisst ihr was, dann glauben wir halt doch nicht, dass wir das Ding gut verkaufen können und müssen jetzt halt hier die Zusammenarbeit beenden. Und dann steht meistens, also dann stehen natürlich beide schlecht da, weil der Publisher schon viel Geld in das Ding reingesteckt hat. Der Entwickler wird dann aber sein ganzes Team und vielleicht sein Studio verlieren bei so einer Entscheidung, weil wie soll er mit 20, 30, 40, vielleicht 100 Leuten, wenn der Publisher sagt, nö, ich habe keine Lust mehr, die Rechnung nicht mehr bezahlt. Wie soll der denn dann im nächsten Monat oder in den nächsten 2 Monaten einen neuen Publisher finden, der das Team finanziert mit einem neuen Spiel? Das ist ja praktisch unmöglich. Das heißt, man braucht sich natürlich gegenseitig schon. Und je weiter das Spiel fortschreitet, desto mehr Geld hat der Publisher reingesteckt. Und der Entwickler hat immer mehr Leute bei sich sitzen, die er bezahlen muss. Und so mehr ist man halt abhängig voneinander. Und wenn man es dann gut schafft, dann bringt man zusammen ein gutes Spiel raus. Und wenn nicht, dann gibt es viele Streitereien auf die letzten Meter. Also die Einflussnahme ist immer bei dem natürlich, der das Geld reinsteckt am Schluss. Ja.
Aber wie heißt das schöne Sprichwort? Der Erfolg hat viele Väter, aber der Misserfolg ist ein Waisenkind.
Ja, natürlich.
Wenn schief gegangen ist, dann will es immer keiner gewesen sein.
Ja, also wir auf jeden Fall nicht.
Ja, genau. Gut, dann kommen wir nochmal direkt zu dem Thema, was ich jetzt schon angedeutet habe im Vorfeld. Also City Interactive hat, mittlerweile ist es jetzt, glaube ich, 1,5 Wochen oder 2 Wochen her oder sowas, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts. Die haben ihren Bilanzbericht veröffentlicht. Also das ist, glaube ich, eine Aktiengesellschaft oder zumindest ein öffentlich gehandeltes Unternehmen. Die müssen ihre Zahlen offenlegen und wie das so üblich ist, ist in einem Bilanzbericht stehen da auch immer irgendwie Ausblicke drin. Da stehen Geschäftsentscheidungen drin, wie zum Beispiel wir haben, die große Immobilie haben wir verkauft und deswegen haben wir hier in diesem Bilanzposten ein großes Plus drin stehen. Oder dieses Spiel hat sich irgendwie besser entwickelt als erwartet und ich sag mal, aus eurer Sicht oder aus so ein bisschen der deutschen Branchensicht, Bombe hat sich da drin auch versteckt, nämlich da stand, ich lese es sogar im Original vor, also es war eigentlich polnisch, aber es fandet sich an einigen Stellen.
Ich dachte, du liest jetzt auf polnisch vor.
So gut ist da beim Polnisch doch nicht. Stand drin, the contract between Deck 13 and CI Games has been terminated due to, Zitat, improper performance. Und mit improper performance seid ja nun ihr gemeint. Wie habt ihr denn von dieser Entscheidung mitbekommen? Seid ihr das auch irgendwie mehr oder weniger über die Medien, habt ihr das auch über die Medien erfahren, weil die eben diese Stelle aus dem Bilanzbericht aufgegriffen haben?
Wir haben das schon ein bisschen direkter erfahren. Einige haben es bestimmt auch über die Medien erfahren. Aber das sind Sachen, wo wir nicht ganz so öffentlich drüber sprechen können. Aber wir haben auf jeden Fall sehr früh schon davon erfahren.
Okay, also es war nicht so, dass euch, sagen wir mal, der Hammer getroffen hat, als diese Entscheidung dann auf einmal durch die Social Networks und Medien gegangen ist, sondern ihr wusstet jetzt schon, aber durftet natürlich aus Vertraulichkeitsgründen, weil so Verträge sind natürlich dann auch irgendwie immer vertraulich, nicht drüber reden.
Gut, verstanden. Also es war jetzt nicht so, dass wir nicht überrascht wären von der Entscheidung, die da dahinter steht. Und das heißt auch nicht, dass wir die Entscheidung so für richtig finden und gutheißen. Wir müssen jetzt halt selber erstmal gucken, was überhaupt die Gründe dafür wirklich sein sollen. Schauen uns das Ganze erstmal an jetzt. Und erst dann können wir eigentlich wirklich was dazu sagen, jetzt wirklich sagen, was der Grund da gewesen sein soll. Ich kann eigentlich nur sagen, dass wir da doch selbst sehr erstaunt waren darüber, was wir da erfahren haben.
Geht mir tatsächlich auch so, muss ich jetzt mal sagen, weil ich habe es nicht gespielt, muss ich dazu sagen, aber was ich so mitbekommen habe und was mir auch so meine Podcast-Kollegen und sowas immer erzählt haben und was man so grundsätzlich der Meinung war, war das so dieses, okay, das ist ein absolut solides Spiel und es ist ein Spiel aus Deutschland und dann, klar, hat man natürlich auch immer so einen kleinen Bonus, den man da irgendwie ansetzt und sagt, aber es ist mal ein Spiel aus Deutschland, was sich mal wieder auf dem Weltmarkt messen kann mit der Konkurrenz im AAA-Bereich und da hat man ja aus Deutschland echt nicht mehr viel so, da ist Crytek und dann kommt erstmal lange nix, was das angeht. Und deswegen muss ich sagen, war ich auch tatsächlich sehr überrascht. Jetzt ist ja Performance durchaus ein sehr dehnbarer Begriff, wenn man sagt improper Performance. Vielleicht magst du jetzt einfach mal, weil ich weiß, dass du sicherlich auch da dich argumentativ auf dünnes Eis begeben musst, weil du natürlich nicht über Interna reden darfst, aber vielleicht kannst du ja mal grundsätzlich so andeuten, wie zufrieden wart denn auch ihr mit den Verkaufszahlen und den Testwertungen, die jetzt Lords of the Fallen bekommen hat?
Ja, also ich meine, wenn man sich das anguckt, da kann sich natürlich, wie du auch ein wenig angedeutet hast, kann sich hier jeder irgendwie selber sein Bild machen kann jeder sicherlich auch irgendwie anderer Meinung sein. Aber wenn man sich überlegt, dass weder Deck 13 jetzt der angesehenste und bekannteste Entwickler der Welt ist, noch CI Games jetzt der größte Publisher, von dem man jemals gehört hat. Und wenn so zwei Parteien gemeinsam ein Spiel machen von einer Marke, die es davor noch nie gab, die man sich neu ausgedacht hat und schafft es dann in den ersten Monaten da eine knappe Millionen Einheiten von zu verkaufen, dann weiß ich gar nicht, wie viele Leute sowas überhaupt schaffen. Damit will ich jetzt nicht sagen, es ist irgendwie die tollste Leistung aller Zeiten, aber ich finde, es ist durchaus eine sehr starke Leistung, die ja auch CIA Games selbst sehr positiv hervorgehoben hat. Von daher, ja, würde ich sagen, was die Verkäufe angeht, und ich meine, wir sind vom Stand weg mit dem Spiel auf der PlayStation 4 gelandet, wir sind auf der Xbox One gelandet damit. Das finde ich jetzt durchaus nicht allzu schlecht und dann noch mit einem, ich sag mal, international gesehen vergleichsweise geringem Budget, mit dem wir da arbeiten mussten, haben wir uns doch auch sehr ordentliche Wertungen verdient. Also natürlich sind immer mal welche dabei, denen es auch gar nicht gefallen hat und welche, die vielleicht über die Maßen begeistert waren. Aber wir haben einen Schnitt von über 70 auf Metacritic auf allen drei Plattformen, was ich finde, was jetzt auch nicht so alltäglich ist. Natürlich wäre es geiler gewesen, wenn es irgendwie eine 85 gewesen wäre oder wir jetzt irgendwie an so Traumergebnisse wie Bloodborne irgendwie rangekommen wären. Aber wenn man dann mal guckt, was da für Studios dahinter stehen, für Budgets, dann finde ich doch, dass es auf jeden Fall nichts ist, wofür man sich jetzt irgendwie verstecken müsste und für uns eher ein Ansporn ist, in der Richtung was Schönes weiterzumachen und dann eher aus den Sachen zu lernen, die wir da gemacht haben und uns da noch ein bisschen zu verbessern, wo man es verbessern muss und ich sag mal, den nächsten schönen Titel zu schaffen.
Jetzt hast du Bloodborne schon angesprochen, es wurde euch ja auch immer einerseits vorgeworfen, andererseits galt das auch so, warum denn nicht mal irgendwie das so in die ähnliche Richtung gehen, dass ihr euch so sehr stark an diesen ganzen Souls-Spielen und Bloodborne steht ja auch in dieser Tradition jetzt orientiert habt. War das bei der Entwicklung durchaus auch so ein Aspekt, dass man gesagt hat, hey, das ist gerade total angesagt, das ist in Hardcore-Gamer-Kreisen, in Anführungsstrichen, ich mache gerade so kleine Gänsefüßchen in der Luft, ist im Podcast immer blöd, mit Gesten zu arbeiten.
Was meine, sieht man auch nicht die ganze Zeit, oder was? Oh, nein, sag das doch.
Leider nicht. Also das heißt, war das durchaus auch so eine Entscheidung, dass man gesagt hat, ja, lass uns doch ruhig auch mal in diese Hardcore-Rollenspielrichtung gehen, weil das ist gerade angesagt?
Also, dass es angesagt ist, vor allem in der Richtung, dass wir gesagt haben, wir sind eigentlich alle mehr so Core-Spieler selbst, also die bei Deck 13 arbeiten, und uns ist das schon ein bisschen auf die Nerven gegangen, dass Spiele eigentlich in letzter Zeit immer mehr und mehr weichgespült wurden und wir irgendwann das Gefühl hatten, man klickt sich da irgendwie nur noch durch einen interaktiven Film irgendwie durch, und dann ist der aber nicht so gut wie ein richtiger Film, also warum machen wir nicht lieber ein richtiges Spiel? Und ziemlich viel, da wir ja auch mehr, wir kommen ja mehr aus den Spielen, wo man eine Story erzählt. Wir haben Adventures gemacht, wir haben auch schon ein Action-Rollenspiel gemacht mit Venetica, was auch von den Mechaniken jetzt gar nicht so weit weg war, also da hat man auch einen Helden oder eine Heldin in dem Fall gehabt, hat Gegner anvisiert, ist um die drumherum gerollt, hat sich mit schweren Waffen langsamer und schwerer bewegt und mit schnellen konnte man sehr schnelle Attacken ausführen. Also da waren schon einige Sachen drin, das waren auch diese Duellkämpfe und so, da waren schon einige Sachen, die wir jetzt einfach fortgeführt haben mit Lords of the Fallen. Das war jetzt nicht irgendwie so, dass wir gesagt haben, huch, guck mal, da ist ein Spiel und die machen irgendwie taktische Kämpfe, das wollen wir auch, sondern eigentlich kamen wir von unserem letzten Rollenspiel, was Venetica war, und haben versucht, das jetzt irgendwie in moderneres Gewand zu packen. Und da haben wir natürlich gesehen, damals war es, glaube ich, Demon's Souls, dass Leute auf einmal wieder Spiele spielen, wo man auch mal richtig auf die Mütze bekommt und wo man halt auch ein paar Mal stirbt und es dem Spiel nicht übel nimmt. Da haben wir gesagt, oh, wie cool, wir müssen jetzt nicht als nächstes ein Spiel machen mit noch mehr Cutscenes, die total teuer zu produzieren sind, und stecken das lieber ins Gameplay. Und haben gesagt, dann lass uns doch den Weg gehen. Und so haben wir uns natürlich da orientiert, aber nicht jetzt unbedingt inhaltlich, sondern eher in der Richtung zu sagen, so ein Spiel funktioniert. Und ich meine, wofür unserer Meinung nach gerade so Dark Souls, Demon's Souls und so diese Titel stehen, neben einem super, super geilen Levelaufbau, den die haben, ist halt wirklich dieses taktische Kämpfen, was sich realistisch anfühlt, wo man wirklich aufpassen muss, wie bewege ich mich, wie bewegt sich der Gegner. Da würden wir aber nicht sagen, das haben die jetzt irgendwie erfunden, sondern das ist einfach eine sehr coole Art. Also ich sag mal, die waren wahrscheinlich die Besten, die es am besten ausgeführt haben einfach. Unser Vergleich war so ein bisschen, wenn man ein Rennspiel hat, und jemand anders hat auch ein Rennspiel und wir haben uns jetzt überlegt, wir machen eine total cool realistische Fahrphysik und jemand anders macht es auch und macht es vielleicht sogar richtig perfekt, dann würden wir nicht anfangen, unsere Fahrphysik wieder unrealistischer zu machen, nur damit wir anders sind als der. Und so haben wir auch gesagt, hey, das lasst uns nicht jetzt absichtlich irgendwas anderes in unser Spiel einbauen oder jetzt irgendwie die Bewegungen alle überdrehter machen oder sowas, damit wir davon wegkommen, sondern es ist genug Platz. Wir sehen es eher so, dass es eigentlich ein Genre ist, was jetzt halt von einigen Spielen total cool bedient ist, wo noch genug Platz für viele, viele andere Spiele ist. Denn wenn man so ein Spiel mal durch hat, dann will man vielleicht auch mal was anderes spielen. Und bis so eine Fortsetzung von so einem großen Titel fertig ist, vergehen ja auch mal locker 1-2 Jahre. Ich glaube, da können noch einige andere Titel kommen, die ähnlich sind und man kann immer noch viel Spaß damit haben, bevor man sagen muss, irgendwie, es kopieren ja nur alle von Spiel X.
Ich sehe das tatsächlich ja auch sehr, sehr entspannt, weil ich dann sage, ja gut, wenn man das nicht irgendwie sich inspirieren lassen dürfte, dann hätten wir seit Doom keinen Ego-Shooter mehr gehabt, weil man sagt, ja, das kannst ja nicht so was Ähnliches entwickeln, musst ja komplett alle mal jedes Mal das Rad neu erfinden und
es ist ja teilweise für Spieleentwickler noch schwieriger. Es ist ja so, dass wenn man zum Beispiel einen Shooter macht, dann erwarten die Leute halt eine Shooter-Steuerung. Und wenn man sich dann bei der Steuerung ganz tolle, innovative Sachen ausdenkt und sagt, hier bei uns ist Schießen aber auf einer anderen Taste oder auf einer auf der Tastatur oder auf dem Controller, dann sagen die Leute, hä? Wo ist denn, wieso habt ihr das Mapping so vergimmt, ihr Idioten? Ja, wieso kann ich hier nicht meine Tasten haben? Klar, man kann dann noch irgendwie Optionen anbieten und sowas, aber das ist echt schwer. Oder mach mal einen Shooter ohne Sniper-Rifle. Dann sagen die Leute, wo ist meine Sniper-Rifle in dem Spiel? Wo du sagst, hey, wir haben uns was ganz Cooles anderes überlegt. Dann sagen die Leute, ja, aber hallo, ihr habt die Sniper-Rifle vergessen. So, also es ist teilweise echt auch schwer natürlich, was zu finden, was wirklich anders ist und trotzdem sehr gut funktioniert. Und deswegen finde ich es immer umso erstaunlicher, wenn Spiele so Methoden finden. Und wir haben schon versucht, einige Sachen zu kombinieren, die halt nicht so in jedem Spiel drinne sind. Und ich glaube auch nicht, wenn man es jetzt wirklich spielt, dass es sich genauso spielt wie irgendein anderes Spiel. Ich finde es schon was Eigenes geworden.
Das klingt jetzt so ein bisschen, als ob Spieleentwicklung wie die Markteinführung der New Coke gewesen ist. Also das sprich, du kannst irgendwie was super Tolles machen, was in allen Tests, also in allen Blindtests in Anführungsstrichen besser abschneidet und die Leute sagen, hey, das ist ja viel besser. Und dann führst du es mit einem riesen Marketing-Blabla und fetten Budget ein und dann sagen die Leute, warum ist das nicht so, wie das früher war? Wir wollen das Alte zurück.
Ja, ich glaube, das ist so. Ich glaube, das war früher auch ein Riesenproblem, weil die Leute dann gesagt haben, toll, dann, ich übertreibe es mal, da muss ich ja was Langweiliges, einen langweiligen Abklatsch produzieren, anstatt hier irgendwie kreativ zu werden. Ich finde, es hat sich ein bisschen geändert, jetzt wo die Leute gar nicht mehr ihren Riesen-Blockbuster bei dem einen Publisher machen müssen. Sie können es machen, wenn sie wollen, dann sind sie halt das Äquivalent im Film, ist es dann vielleicht Spider-Man oder keine Ahnung was, irgendeine andere tolle Comic-Verfilmung. Die müssen schon alle ganz genauen Regeln gehorchen, damit sie halt, oder Transformers, damit sie halt auf dem Markt funktionieren. Die haben nicht viel gestalterische Freiheit, die haben alle das gleiche Muster. Aber das muss ich ja nicht mehr unbedingt machen. Ich kann ja jetzt auch ein kleineres Projekt machen. Dann kriege ich ja nicht mein Millionenbudget dafür, sondern kriege halt das Budget, was irgendwie zum Beispiel passt. Hab halt ein kleineres Team. Inzwischen brauche ich nicht mehr 30, 40 Leute, um ein tolles Spiel zu machen. Ich brauche auch keinen riesen Publisher mehr, um es an den Markt zu bringen. Ich brauche eine gute Strategie, vielleicht 1, 2 gute Partner. Dann kann ich mein Spiel selber auf Steam oder selbst jetzt bei den Konsolen auf die Marktplätze bringen. Und damit ist es eigentlich wieder möglich. Also damit kann ich jetzt eigentlich viel freier mein Spiel entwickeln und sage dann halt eher, gut, das muss nicht allen gefallen, es kriegt halt auch keine Riesen-Marketing-Aufmerksamkeit, aber dafür gefällt es genau den und den und den Leuten. Und es kann ja auch gut sein. Also von daher glaube ich, das ändert sich gerade ein bisschen.
Die Nische als Chance quasi.
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich auch als Horror, denn wenn zu viele Leute versuchen, auf Nischen Jagd zu machen, dann ja, ist auch nur eine wie sagt man, Goldgräber Runde, wo jeder versucht, irgendwie ein bisschen Gold zu finden und am Schluss ist es dann doch vielleicht nur der Engine-Hersteller, der was verdient. Also es hat auch alles seine Nachteile, aber eigentlich ist der Markt gerade ein bisschen freier und offener und wer Lust hat, sich eher kreativ auszutoben, der kann das tun. Der sollte halt nicht unbedingt erwarten, dass er es mit einem riesen Mainstream-Projekt machen kann. Denn das muss einfach vielen, vielen Leuten gefallen und damit es vielen, vielen Leuten gefällt, muss es irgendwo einem Durchschnitt gefallen. Und der Durchschnitt hat halt nicht so krasse Ecken und Ausprägungen, sondern da ist halt einiges dann runtergekocht, damit es halt allen gefällt. Bis auf vielleicht ein paar geile Hardcore-Modes, die man noch irgendwo einbauen kann.
Gut, und jetzt war es ja bei Lords of the Fallen so, dass es ja zumindest einem Großteil der Menschen ganz gut gefallen hat. Aber ich hab schon irgendwie, wenn ich mir so Metacritic mal, ich hab's auch mal überflogen, du hast es ja auch schon angesprochen, hatte ich irgendwie das Gefühl, es wäre, hätte international etwas schlechter abgeschnitten und wäre durchaus bei der deutschen Presse besser weggekommen als im weltweiten Blick. Gibt's tatsächlich bei Spielen sowas wie so einen Heimvorteil?
Ich glaube, den gibt's immer. Also es gibt vielleicht auch einfach ein Marketingvorteil. Also wenn man die Leute kennt, die ein Spiel machen, dann kauft man sich's vielleicht eher. Und Leute kennenlernen, die in Deutschland ein Spiel machen, ist in Deutschland einfacher als in den USA, wo man auch lieber dann ein Spiel aus den USA kauft. Also das ist bei jedem Markt und ist wahrscheinlich genauso in Korea, dass die Leute lieber ein koreanisches Spiel kaufen. Das ist ja nun nicht unbedingt was Schlimmes. Von daher, ja, gibt's auf jeden Fall, glaube ich. Und ich weiß aber nicht genau, ob es halt was Schlimmes ist. Also ich glaube, ein bisschen vielleicht auch Geschmäcker, aber ich glaube, es ist sehr, sehr viel wirklich die Vermarktung. Mhm. Einfach zu sagen, wie gut kennen das die Leute und wie spannend finden die das? Wie gut können die Leute kennenlernen? Ich meine, wenn man sich mal eine Band anguckt und man ist irgendwie Fan von irgendeiner Rockband und die bringt ein neues Album raus und ich mag die, dann kaufe ich mir das neue Album. Und wenn es schlechte Lieder drauf hat, dann verteidige ich die noch und sage, naja, aber es sind ja auch irgendwie cool, weil ich die Leute mag. Also ich glaube, man, es ist ja im Grunde am Schluss, ja, wie soll man sagen, ist ja jetzt nicht irgendwie ein Produkt, was man jetzt total rational bewerten kann. Es ist ein Spiel und es gefällt einem mehr und weniger. Und wenn man mit sehr positiven Erwartungen rangeht oder die Leute auch kennt und mag, die das gemacht haben, dann gefällt es einem wahrscheinlich einfach ein bisschen besser. Das kann ich mir schon vorstellen.
Jetzt hast du die Antwort tatsächlich eher auf die Endkonsumenten bezogen. Also daraus schließe ich, dass du sagst, ja gut, Spielepresse sind ja im Endeffekt auch nur Spieler so ungefähr. Und die lassen sich natürlich auch von sowas dann so ein bisschen beeinflussen. Aber das muss ja gar nichts Negatives sein. Also beeinflussen nicht im Sinne von, dass das jetzt was Schlechtes ist, sondern.
Ja, gar nicht, genau. Ich würde eher sagen, es ist ein bisschen mehr wie halt Fans. Ich meine, auch wenn man Presse liest, Musikbesprechungen, also ob jetzt das neue Coldplay-Album so viel besser ist als ein Album eines, keine Ahnung, Franzosen, von dem noch nie jemand was gehört hat, das weiß ich nicht. Also das, glaube ich, muss nicht immer der Fall sein. Aber wenn man halt was mag oder einfach einen guten Zugang zu irgendwas hat, dann glaube ich schon, dass man da einfach ein bisschen positiver dem gegenübersteht. Das ist ja auch eigentlich das Coole daran. Das ist ja auch der Spaß daran. Es geht ja nicht um irgendwie das knochenharte Produkt, wo man sagen kann, es hat jetzt 3% mehr Leistung als Spiel X und 6% mehr Items als Spiel Y. Daran kann man ein Spiel ja nicht messen. Also ein bisschen vielleicht, aber nicht wirklich. Also man kann es ja eigentlich eher messen daran, habe ich Spaß gehabt, hat es mich mitgerissen, hat es mich vielleicht auch lange genug gefesselt für das, was ich da reingesteckt habe, die Zeit oder das Geld. Ich glaube nicht, dass irgendwer rational sagen kann, Spiel X ist besser als Spiel Y, es sei denn, er hatte echt sich total über grobe Fehler geärgert irgendwo oder gesagt, es hat mich einfach gelangweilt. Aber nur, weil er irgendwie alles besser oder richtig gemacht hat, ich glaube, das ist echt schwer zu sagen.
Gut, also, aber jetzt haben wir lange ausgeholt zum Thema im Sinne von, wart ihr eigentlich zufrieden mit den Verkaufszahlen und Testwertungen und so? Du hast aber auch am Anfang gesagt, ja gut, der Publisher, der bezahlt natürlich so ein Spiel, der bezahlt mich und mein Studio, sag ich jetzt mal salopp. Mhm. Also hat er natürlich auch ein Recht, weil wer die Kohle auf den Tisch legt, hat natürlich auch ein Recht zu entscheiden, was mit dieser Kohle passiert.
Ja, vor allem hat er auch die Macht zu entscheiden, was passiert und was nicht.
Stimmt, ja, weil er klar, er muss ja jeden Monat am Ende den Scheck bezahlen, ja. Sonst gehen dann die Lichter aus bei den Entwicklern, weil die haben natürlich wahrscheinlich auch eine sehr, ich sage mal, sehr
dünne Finanz. Eine riesige Kapitaldecke. Die können Jahre in ihrem Bunker überleben, ohne ein weiteres Spiel zu entwickeln. Nein, ist natürlich immer so, dass es schon sehr knapp berechnet ist, alles.
Auf klar. Kante genäht, wie man so schön sagt. Ja. Stehen denn in so Verträgen, so Publishing-Verträgen, auch so Bedingungen drin, wie so Mindestverkäufe oder Mindestwertungen, dass man irgendwie sagt, ja, oder dass dann zum Beispiel daran an Boni geknüpft sind. Also das Spiel muss mindestens so und so viele Millionen verkaufen und dann kriegt er nochmal einen Bonus als Entwickler. Oder es muss mindestens, weiß ich nicht, eine 80 auf Metacritic erreichen und dann dürft ihr einen zweiten Teil entwickeln oder dann kriegt er auch einen Bonus oder sowas. Also ist sowas durchaus üblich in der Branche?
Also sowas gibt's schon, das ist schon ganz unterschiedlich. Jeder Vertrag ist sowieso sehr unterschiedlich. Also da kann ja jeder im Endeffekt fast reinschreiben, was er will und man muss halt gucken, ob man sich dann gegenseitig drauf einlässt oder nicht. Und es gibt schon öfter, dass es Punkte gibt, wo man sagt, also gerade so Boni-Sachen gibt's relativ oft, dass man sagt irgendwie, wenn die Metacritic-Wertung über so und so viel ist, dann kriegt man vom Erlös ein paar Prozente mehr oder andersrum weniger. Sowas gibt's schon öfter. Ja, also eigentlich alles, was du gerade genannt hast, kann man in so Verträgen finden. Das kann schon alles da drinne sein.
Und was sagst du dazu? Also sagst du, ja, mein Gott, muss ja jeder selbst wissen, was er unterschreibt für einen Vertrag? Oder Ist das durchaus was, wo du sagst, ja gut, das ist halt Motivation, oder sagst du, naja, eigentlich ist das schon auch durchaus knebelmäßig, weil die also sagen, die winken mit dem Geld, Entschuldigung, wenn ich dir,
ja.
Die winken mit dem Geld, und dann, und da bin ich natürlich auch zu geneigt, sowas einzugehen, weil ich sage, naja, wenn die mir das Geld nicht geben, mit dem sie gerade winken, dann kann ich in 2 Monaten mein Studio dicht machen.
Ja, also hoffentlich hat man die Möglichkeit, das am Anfang des Projektes zu machen, wo man noch nicht jetzt so abhängig ist, sondern sagt, okay, ja, das hört sich gut an, da lasse ich mich drauf ein. Eine Motivation ist es, glaube ich, in den seltensten Fällen, weil man sowieso versucht, sein Spiel so gut zu machen wie möglich und da so viel reinsteckt. Das kann man sich gar nicht so vorstellen, wie lange die Leute Tag und Nacht da sitzen, damit das Ding gut wird, auch völlig über irgendwelchen vertraglichen Sachen hinaus, sondern einfach, damit das Ding funktioniert. Und ich glaube schon, dass es keinen gibt, der sagt, hey Leute, jetzt klotzen wir nochmal ein bisschen mehr ran. Ihr wisst ja, im Vertrag steht, bei Metacritic 75 plus gibt's 2% mehr Royalties. Also ob man da einen Artist dazu kriegt, irgendwie sich nochmal eine Nacht um die Ohren zu schlagen, wage ich stark zu bezweifeln. Zumal ja auch nicht jeder im Team dann irgendwie was von den Prozenten abbekommt, sondern vielleicht sein normales Gehalt hat oder vielleicht sogar nur bis Projektende daran arbeitet. Die Motivation kommt eigentlich immer daher, dass man sagt, wir wollen es richtig geil machen, wir wollen, dass das Ding super ankommt, wir wollen, dass es sich super spielt, wir wollen selber Spaß dabei haben, das zu spielen. Und das heißt, so gesehen, es ist eher was dem Entwickler jetzt nicht unbedingt viel hilft und meiner Meinung nach auch nicht dem Publisher unbedingt. Denn auf die Metacritic-Wertung hat man am Schluss auch nur bedingt Einfluss, weil man ja wirklich versucht, das Ding so gut zu machen wie möglich. Und also ich kenne echt kein Studio, was irgendwie sagen würde, ach, das ist uns jetzt egal, wir wollen hier eigentlich jetzt einfach mal Feierabend machen, sondern jeder haut da irgendwie alles rein, was er kann, noch seine letzten Geldreserven und alle Freundschaftsdienste, die er noch irgendwie von seinen Kumpels damit irgendwie bis zum Schluss reinkriegen kann, um das Ding noch fertig zu kriegen. Das heißt, meistens sind die Dinger eher dann sowas, wo man sagt, ja gut, und wie bewertet jetzt die Presse? Ich meine, wir haben unser Bestes gegeben, aber wir haben keine Ahnung, was es bei ankommt. Okay, wenn es dann irgendwie seine 75 schafft oder seine 70 oder was auch immer im Vertrag drin steht, dann sagt man sich, ach cool, guck mal, da kriegen wir noch ein bisschen mehr. Und wenn es die nicht schafft, dann ist es eher das negative Gefühl, dass man sagt, an wem lag es denn jetzt eigentlich, wie du schon vorhin gesagt hast? Ist es wirklich, weil unser Spiel schlecht ist? Wurde schlecht kommuniziert? Oder hat vielleicht jemand anders hier auch mal eine schlechte Entscheidung getroffen? Kann keiner sagen, man sieht nur irgendwie weniger geschafft, Strafe, das bringt natürlich nicht so viel. Was vielleicht manchmal was bringen kann, ist, dass man noch sagt, wenn es zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht rausgebracht wird, wenn ihr das schafft, dann gibt es vielleicht noch irgendeinen Bonus, aber auch das ist ja meistens nicht so, dass man sich irgendwie extra viel Zeit lässt, sondern es ist eine Planungssache, dass der Publisher, der Entwickler zusammensitzen und sagen, okay, wann werden wir ungefähr fertig, wollen wir noch was zusätzlich in das Spiel einbauen, wollen wir es dafür noch einen Monat länger machen oder nicht. Alle diese Entscheidungen trifft man ja im besten Fall zusammen und entscheidet sich dann irgendeinen Weg zu gehen und man sieht ja auch gegen Ende immer mehr, was das Spiel eigentlich werden wird. Also von daher würde ich sagen, die ganzen Sachen, die im Vertrag stehen, irgendwie noch mal eine Belohnung obendrauf, wenn man was besonders gut macht oder so, die sind eher zweifelhaft und keine wirkliche Hilfe, glaube ich, aus Entwicklersicht gesehen. Und vom Publisher-Gesichtspunkt aus würde es, glaube ich, mehr helfen, wenn man ein sehr gutes Producing hat, wo man genau weiß, wann kriegt man denn was vom Entwickler geliefert, wo man Einfluss nehmen kann, sagen kann, okay, pass auf, das und das Feature schmeißt ihr bitte raus, das brauchen wir eh nicht so, dafür konzentriert ihr euch bitte auf das andere Feature, damit wird das Spiel nämlich richtig cool. Wer sowas macht, der ist eigentlich immer in der besseren Position als jemand, der sich in den Vertrag solche Sachen reinschreiben lässt.
Für mich stellt sich die gesamte Situation aber trotzdem irgendwie immer noch so als Paradoxon dar, weil ich habe gerade auch noch gesehen, ihr habt irgendwie Deutscher Entwicklerpreis jetzt ganz kurz jüngst bestes Actionspiel, bestes Game Design, bestes deutsches Spiel, also gleich 3 Preise abgeräumt.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch auch an der Stelle nochmal.
Danke.
Und das ist jetzt auch echt nicht so, dass man sagt, ja, so einen Entwicklerpreis, den kriegt ja jeder hinterher geschmissen, sondern das ist gar nicht so leicht, den zu bekommen. Und das spricht ja schon dafür, dass auch dort die Jury da irgendwie was gesehen hat. Und ich glaube, in der Jury sitzen auch andere Entwicklerkollegen drin, die da auch durchaus was zu sagen haben. Und das heißt, die verstehen auch was von Game Design. Das ist ja auch immer so eine Sache, dass man sagt, gut, es gibt vielleicht einen Film oder so, der kommt irgendwie bei dem Publikum nicht so gut an, da floppt der halt an der Kinokasse, aber der wird dann trotzdem irgendwie mit bester Kamera beim Oscar ausgezeichnet, weil die Leute, die Fachleute, die da drauf blicken, sagen, das ist aber trotzdem von der Kameraführung wirklich brillant und revolutionär, was die da gemacht haben. Hat vielleicht nicht den Massengeschmack getroffen. Also das heißt, wenn das beim Deutschen Entwicklerpreis ausgezeichnet wurde, glaube ich schon, dass man da auch was gesehen hat in diesem Spiel. Und wie gesagt, Verkaufszahlen ganz ordentlich, Testwertungen, gut, kann man drüber streiten, aber habe ich jetzt bei dir auch so rausgehört, dass das eigentlich ganz zufriedenstellend war. Jetzt muss es ja auch so sein, dass auch sie hier City Interactive ganz zufrieden war mit dem Spiel, weil sie scheinen ja zumindest einen zweiten Teil in der Planung zu haben, weil es steht ja eindeutig drin, Teil 2 wird nicht mehr von euch entwickelt, sondern woanders. Und das spricht ja zumindest dafür, dass sie zumindest sich schon mal Gedanken drüber gemacht haben, dass sie einen zweiten Teil entwickelt werden. Warum, sage ich jetzt mal, und ich frage jetzt mal absichtlich naiv, dürfen die das denn überhaupt einen zweiten Teil woanders entwickeln lassen? Weil es ist doch eigentlich euer geistiges Baby, sage ich jetzt mal.
Ach, das kommt immer darauf an, was man wirklich für einen Vertrag abgeschlossen hat, wer da was darf. Kann man ja auch alles Mögliche reinschreiben, wenn die Leute dann gegenseitig dem zustimmen und sagen, ja, so können wir uns das auch vorstellen, wie es mit dem zweiten Teil weitergeht, und das unterschreiben, dann ist da auch einiges möglich. Also das schon. Aber zu deiner Frage davor, dass du sagst, das kommt dir doch irgendwie, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen, das kann ich auch nur für uns bestätigen. Also wir finden auch nicht, dass das so zusammenpasst. Und deswegen, wie ich am Anfang gesagt habe, also uns ist das auch ein Rätsel. Wir gucken uns das auch gerade an und gucken natürlich auch dann jetzt, was da die nächsten Schritte sind und werden die dann tun. Aber erstmal wundern wir uns auch, denn alle die Sachen, die du gerade gesagt hast, hat ja auch CA Games selbst in Pressemeldungen öffentlich gesagt. Von daher, ja, scheinen die das auch so zu sehen.
Okay, also aber aktuelle Situation. Fakt ist, es wird ein zweiter Teil wohl kommen, aber der wird woanders entwickelt. Was bedeutet denn jetzt diese Entscheidung für euch als Studio? Also ist jetzt wirklich, wir haben jetzt schon immer gesagt, naja, so ein Studio ist natürlich auch von dem Publisher dann abhängig, weil der hat das Geld dafür. Ist das jetzt für euch ein massiver Schlag ins Kontor, dass ihr da sagt, jetzt müssen wir erstmal, also wir fürchten um das Überleben von Deck 13, weil wir da so nicht mit gerechnet haben?
Nö, ist vor allem nicht so, als hätten wir jetzt schon mit der Arbeit an irgendwie Lords of the Fallen 2 oder sowas angefangen. Also wir haben andere Sachen, die wir verfolgen, und wenn man mal auf unsere Jobseite guckt, auf unserer Webseite, dann wird man sehen, dass da gerade sehr, sehr viele Stellen ausgeschrieben sind, wo wir Leute suchen, wo wir Verstärkung brauchen, weil wir halt an neuen Sachen arbeiten. Von daher ist es jetzt nicht so, dass man sich da irgendwie um uns Sorgen machen braucht, sondern wir haben da sehr, sehr spannende Sachen. Die kann ich jetzt leider noch nicht ankündigen, aber da werden wir sehr bald auch was ankündigen. Und das sind eigentlich alles sehr positive Sachen. Von daher ist das jetzt nichts, wo wir sagen würden, da haben wir jetzt ein ernsthaftes Problem mit. So, kein Problem, wo wir sagen, okay, da ist irgendwie jetzt eine Gefahr für uns irgendwie zu sehen.
Also siehst du Lords of the Fallen rückblickend durchaus auch als Visitenkarte, sag ich mal, die ihr abgeben konntet?
Naja, auf jeden Fall. Also ich meine, wie du schon am Anfang gesagt hast, so viele Spiele kommen halt einfach auch in der, ja, wie soll man sagen, in der Liga nicht raus und gerade auch nicht aus Deutschland. Und dass man das geschafft hat, dass wir aus dem Stand auf die neuen Konsolen gekommen sind, war sehr, sehr cool. Das haben viele Leute bemerkt und wir sprechen jetzt auch mit ganz anderen Leuten als die, mit denen wir davor gesprochen haben. Auch wenn wir da auch schon mit, ich sag mal, relativ vielen Menschen so uns unterhalten haben, was auch so die Branche angeht, was Publisher angeht, da hat sich doch nochmal einiges verändert und das freut uns natürlich sehr. Von daher war Lords of the Fallen auf jeden Fall ein großer Erfolg und vor allem, wenn man sagt, fast 1 Million Leute haben das Ding gekauft, fast 1 Million Leute haben das jetzt gespielt. Die Sachen, die wir uns hier ausgedacht haben, in denen wir hier 3 Jahre lang gearbeitet haben, ist natürlich total geil. Also das muss man sich ja auch mal irgendwie vergegenwärtigen, dass man einfach so viele Menschen auch dann irgendwie, die meisten hoffentlich davon, Spaß beim Spielen irgendwie bereitet hat und denen irgendwie ein paar coole Stunden irgendwie geschaffen hat. Das ist ja auch nicht so alltäglich. Und muss man vielleicht auch immer mal so einen Schritt zurückgehen und sagen, guck mal, was wir hier gemacht haben. Es ist auch irgendwie eine große Ehre einfach, dass man bei so vielen Leuten irgendwie auch, ich sag mal, denen einfach coole Unterhaltung mitgeben konnte.
Also rückblickend kann man sagen, ihr habt es zumindest aktuell, Status aktuell noch nicht bereut, dass ihr dieses Spiel entwickelt habt.
Nö, gar nicht. Ich hoffe auch, dass wir es niemals bereuen werden.
Gut, dann ich bin tatsächlich, muss ich eben nochmal wiederholen, auch irgendwie sehr überrascht und deswegen vielleicht auch etwas voreingenommen. Und natürlich lasse ich euch da auch den kleinen Heimbonus zugutekommen, dass man natürlich
ja, schon sagt.
Ja, ja, klar. Wir sind da ja völlig, oft spielen wir mit offenen Karten und sagen in dem Podcast ja auch immer, dass wir da durchaus sehr objektiv an Sachen rangehen. Und obwohl ich das Spiel nicht gespielt habe, hatte ich doch immer irgendwie im Kopf, dass das gute hochwertige Produktion aus deutschen Landen ist und das heißt, dann finde ich, kann man euch da auch diesen Heimvorteil zurecht zugestehen. wie gesagt, ich drücke die Daumen, dass das jetzt irgendwie doch vielleicht was Gutes hatte, dass ihr vielleicht einen anderen, besseren, also besser, sage ich jetzt mal, einen anderen Publisher findet. Und
das hast du gesagt.
Genau, das habe ich jetzt gesagt, dass ihr möglicherweise vielleicht ein anderes Projekt angehen könnt. Du hast ja schon so ein paar Andeutungen gemacht, was vielleicht dann unter einem besseren Stern rückblickend steht. Und dann hoffen wir, dass ihr euch auch weiter auf diesem Qualitätsniveau festsetzen könnt und dass es dann nach Crytek auch ein anderes deutsches AAA-Studio geben wird. Also ich habe jetzt mal komplett alle Neutralität fahren lassen.
Ja, super. Also wir werden auf jeden Fall versuchen, die Qualität auch noch ein bisschen zu steigern und nicht nur darauf zu bleiben. Und wir hoffen, dass wir das schaffen.
Gut, wunderbar. Dann danke ich dir, dass du dich so spontan und kurzfristig jetzt bereit erklärt hast zu dem Interview und
gerne.
Dass du auch hier mal die Chance genutzt hast, mal eure Sichtweise darzustellen. Und ich bin mal sehr gespannt, ob da noch irgendwas nachkommt, sei es über die Medien oder sonst wie, ob man da dann vielleicht auch noch mal mehr Hintergründe erfährt, was da eigentlich bei City Interactive auch hinter den Kulissen vorgegangen ist. Ich wünsche euch viel Erfolg, habe ich schon gesagt, und dir noch einen schönen Tag. Und vielleicht hören wir uns ja bei einem Folgeprojekt von dir, von euch oder von eurem Studio da nochmal, wo ihr dann auch nochmal aus der Entwicklung vielleicht berichten möchtet.
Ja, das hoffe ich doch.
Gerne nochmal ein. Alles cool. Klar, dann vielen Dank.
Ja, danke ebenso.